Es ist Wahlkampf, wo ist die Nachricht? Das war die erste Reaktion von FDP-Chef Lindner auf die Berichte über Szenarien um den geplanten Ampelausstieg. Aus den Schlagzeilen kommen die Liberalen aber trotzdem nicht. Dafür sorgt ein weiteres internes Papier mit Begriffen wie offene Feldschlacht und D-Day. Der Generalsekretär hat Verantwortung übernommen und wurde ersetzt durch Ex-Minister Buschmann. Aber kann Christian Lindner sich auch halten? Oder ist das alles überhaupt viel Lärm um nichts, befeuert von anderen Parteien? Die D-Day-Affäre, was wird aus der FDP, unser Thema jetzt?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Judith Skudelny, sie ist Mitglied der FDP-Fraktion und umweltpolitische Sprecherin. Und im Stammland der Liberalen in Baden-Württemberg, da ist sie Generalsekretärin und Landesvorsitzende. Herzlich willkommen Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Ich begrüße Reinhard Müller, verantwortlicher Redakteur für Zeitgeschehen, Staat und Recht sowie für FAZ Einspruch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Tina Hildebrand ist bei uns. Sie leitet das Ressort Politik der Zeit und ist auch eine der Co-Hosts von dem Podcast Das Politikteil. So heißt es richtig, das Politikteil. Frau Skudelny, ist das jetzt eine hausgemachte, selbstgemachte Krise der FDP oder wer ist schuld daran, dass im Moment alle schlecht über die FDP reden?
Also ich würde mal sagen, teils, teils. Zunächst einmal, ich bin nicht Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, ich bin Generalsekretärin. Aber zurück zur Frage, ich glaube durchaus, dass unser Krisenmanagement hätte besser sein müssen. Ich glaube nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass wir den Koalitionsbruch, ich sage jetzt mal, mutwillig beigeführt haben oder strategisch geplant haben, weil die Diskussion darüber, ob die Ampelregierung tatsächlich noch entscheidungsfähig ist, tatsächlich noch bei den Menschen ist und die Probleme des Landes lösen kann, die läuft ja schon das ganze Jahr 2024, hat sich dann nach dem Sommer noch mal zugespitzt, auch mit den neuen Wirtschaftszahlen, die Rezession, zweite Jahr in Folge. Und insofern ist das nicht das Thema, auf jeden Fall nicht aus unserer Sicht, nicht aus meiner Sicht, sondern die Frage, als eben die Krisenkommunikation hätte eintreten müssen, als das Wort D-Day das erste Mal im öffentlichen Raum ist, hätten wir besser damit umgehen müssen, hätten wir intern gucken müssen, gibt es denn Anlass, dieses Wort, gibt es das irgendwo in unserem Umfeld und hätten da korrekter und nachhaltiger kommunizieren müssen. Die Verantwortung dafür hat Bijan Cesaray, unser Generalsekretär, übernommen und insofern müssen wir an dieser Stelle nachschärfen. Perspektivisch, glaube ich, aber ist das Auseinandergehen der Ampelkoalition richtig geworden, gewesen auch für die Menschen. Und wir haben jetzt die Chance, eine neue handlungsfähige Bundesregierung zu wählen. Und unser Thema ist dann natürlich die Wirtschaftswende, weil wir brauchen eine in Deutschland.
Also das heißt, Sie haben die Pläne zur Beendigung der Koalition auf jeden Fall unterstützt. Sie sagen, das ist richtig.
Also ich habe gesehen, dass die Koalition nicht handlungsfähig ist. Ich habe gesehen, dass wir in Deutschland große Herausforderungen haben. Und ich habe gesehen, dass diese Ampelregierung, wie wir sie hatten, nicht in der Lage ist, diese Herausforderung zu lösen.
Warum hat man das nicht vorher ganz offen kommuniziert? Warum musste es dann diese Treffen geben und dieses Narrativ, dass man sagt, man muss erstmal negative Nachrichten streuen und etwas so kommunizieren, dass die anderen es nicht mittragen können?
Also, dass wir das nicht kommuniziert hätten. Ich weiß nicht, wo es nicht kommuniziert worden ist. Wir haben ja schon bereits im Sommer, als wir den Haushalt eingebracht haben, gesagt, dass der Haushalt, so wie er jetzt ist, nicht ausreichend ist. Wir haben 49 Einzelmaßnahmen mit Sparmaßnahmen, mit Wirtschaftsanreizen beschlossen. Und von diesen 49 Maßnahmen, die man gemeinsam beschlossen hat, wurden genau fast keine bis zum Herbst umgesetzt. Also, dass wir was ändern wollen, dass wir sagen, entweder ein Wechsel in der Politik oder ein Wechsel in der Regierung. Das und der Herbst der Entscheidung, das war durchweg überall kommuniziert. Und dass wir das natürlich dann auch, wenn es soweit ist, unterlegen, weil wir sehen, dass dieser Wechsel sich nicht abzeichnet. Ich glaube, das sollte jede verantwortungsvolle Partei tun.
Mhm. Frau Hildebrand, wenn man das so hört, dann kann man ja sagen, die FDP, die wollte raus aus der Ampel. Dafür gab es gute Gründe, weil man ja nicht mehr zusammenkam. Kann man jetzt sagen, das ist doch eigentlich gar nicht verwerflich?
Ja, dass sie raus wollte, ist nicht verwerflich. Aber der Unterschied ist eben, ob man sich auf ein mögliches Ende vorbereitet. Das ist, glaube ich, absolut nicht verwerflich. Das ist klar, dass man sich auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Also ob man sich auf den Bruch vorbereitet oder ob man den Bruch selbst vorbereitet. Und da hat mein Kollege Robert Pausch auf Zeit Online minutiöse Treffen geschildert, in denen das eben doch sehr systematisch und auch nicht nur in einem Treffen, also das war nicht ein Treffen, es gibt ja manchmal Situationen, vier Leute nehmen irgendwo teil, jeder geht mit einem anderen Eindruck weg, sondern es waren fortgesetzte Treffen, es wurden Papiere geschrieben, es gab Chatgruppen, in denen diese Begriffe auch auftauchten. Und das hat schon was sehr Systematisches gehabt. Und Christian Lindner hat, ich glaube, zwei Wochen vor dem Ampel aus, als es ja schon Gerüchte gab, die FDP habe sich schon entschieden, gesagt, das sind Spielereien, er steht dafür nicht zur Verfügung und hat das, was er dann gerne macht, wenn er in Bedrängnis kommt, auf die Medien geschoben, gesagt, das sei also sozusagen ein Unernst der Medien, dass man sowas nachfragt. Also da hat er definitiv, weil Sie sagten, es ist nicht, Sie haben es nicht verschwiegen, er hat da definitiv, er hat es nicht nur verschwiegen, er hat gesagt, dass es solche Pläne nicht gibt und die gab es zu dem Zeitpunkt schon.
Mhm. Herr Müller, was würden Sie sagen? Hätte man also offener, hätte die FDP klarer diesen Ausstieg aus der Ampel betreiben sollen? Ist das letztendlich das, was falsch gelaufen ist?
Es gab eine Krise der Ampel, eine Dauerkrise der Ampel. Es gab zuerst keine Krise der FDP. Die FDP hat aber jetzt alle draus gemacht, kann man sagen. Erstaunlich defensiv und erstaunlich schwach, finde ich auch vom Vorsitzenden. Der Satz, wo ist die Nachricht, war eigentlich ziemlich gut, wenn man so will, weil man sich ja gefragt, das ist ein internes Papier, also Geheimtreffen, Präsentationen, PowerPoint, so what. Man muss das vorbereiten. Also die haben gute PR-Arbeit geleistet und ehrlich gesagt, Kriegssprache gibt es im Sport überall. Schneeballschlacht, Topfschlagen und im Sport ist das gang und gäbe. Also die.
Also auch D-Day finden Sie kein Problem?
Ja, finde ich kein Problem.
D-Day war der Beginn der Befreiung vom Nationalsozialismus. Also
ehrlich gesagt, wie gesagt, auch D-Day werden Sie in der politischen Rhetorik viele Metaphern finden. Manche werden als Eurofighter bezeichnet, weil sie sich einsetzen für Europa, Eurofighter. Mhm. Also das ist nicht so schlimm und vor allen Dingen, es war ein internes Papier, es war keine Bundestagsrede des Präsidenten, da würde man das natürlich nicht sagen, es war ein typisches PR, also es ist nicht mein Jargon, aber es war ein PR-Sprech als interner Ablauf und strategische Kommunikation, wie man das eintütet, kann man ein bisschen übertrieben nennen, aber diese PR-Leute haben sozusagen, auch wenn es höherrangig eingestuft war, ihren Job gemacht und da hätte man eben sagen müssen, ja klar, anstatt jetzt zu sagen, ich habe es zur Kenntnis genommen oder auch nicht, dann kommen natürlich die nächsten Fragen, ja wann, war vielleicht doch irgendwo eine Mail drin, einfach sagen, das war unsere Vorbereitung auf ein Szenario und dann kann auch nichts mehr passieren. Wir stehen dazu, wir übernehmen die Verantwortung. Es war übrigens ja Scholz, der gesagt hat, Lindner war immer unzuverlässig und Lindner hat immer zweierlei Signale ausgesendet. Einerseits, es geht so nicht weiter, Herbst der Entscheidung, wenn nicht das und das passiert, geht es nicht weiter. Andererseits, wir stehen zur Ampel, wir versuchen zur Verantwortung wahrzunehmen. Natürlich ist es peinlich, wenn man sagt, Scholz hat was vorbereitet, wenn man selbst auch was vorbereitet hat, klar. Aber ich glaube, im Grunde haben sie sich jetzt in der Krisenkommunikation reingeritten. Aber diese Vorbereitung, diese Geheimtreffen, also wir sind vielleicht auch, wenn die Quote nicht so hoch ist, hier beim Geheimtreffen.
Erst Frau Reuschenbach, bitte, also sagen Sie, ist es verwerflich, ist es eine andere Qualität oder ist das so funktioniert eben Politik?
Also klar, Strategie ist immer Teil von Politik und sich vorzubereiten auf Szenarien ebenso. Und deswegen haben wir vielleicht auch alle ein bisschen die Augen gerollt, als die Frage war, wer hat jetzt wie viele Reden schon vorher geschrieben oder nicht. Aber ich würde doch im Unterschied sagen, also die Befreiung Europas, insbesondere Deutschlands vom Nationalsozialismus begrifflich.
Das ist keine offizielle Rede, das ist ein internes Papier, als ob jetzt Leute zusammensitzen.
Vielleicht, Herr Müller, lassen Sie mich den ersten Satz in dieser Sendung noch kurz zu Ende sprechen, das wäre ganz nett. Also das sozusagen, diesen Begriff, der ja im kulturellen Gedächtnis, im kommunikativen Gedächtnis total etabliert ist, den zu nutzen, um ein Szenario zu beschreiben, das das Ende einer Bundesregierung markiert, halte ich, und das ist, glaube ich, vielleicht der höflichere Begriff, der mir dafür einfällt, mindestens mal für geschmacklos. Ich glaube aber auch, dass es zeigt, in welcher sozusagen, auch wenn wir aus dem Sport oder anderen Bereichen natürlich auch martialische Sprache kennen, aber wie weit wir doch sozusagen in der Debattenkultur in der politischen Mitte, erleben, die uns Sorge machen kann, weil wir ja sehen, dass wir sozusagen damit im Grunde auch immer wieder Grenzen verschieben und dass sich womöglich in 6-7 Monaten niemand mehr darüber Gedanken machen wird, wenn wir solche Begriffe benutzen in der öffentlichen Debatte. Und ich würde sagen, es ist zumindest also eine Frage des Stils und des Geschmacks. Ich würde aber anschließen, dass nicht sozusagen das alleine das Problem ist, sondern vor allen Dingen die Frage des Umgangs mit diesem Papier, das Auftreten der Spitzen der FDP in den letzten Tagen ganz grundsätzlich andere Fragen aufwirft. Fragen von Integrität, von Vertrauen, von der Frage, kann man jetzt etwas salopp formuliert mit denen Staat machen? Und die werden sich auch andere stellen, die womöglich in die Situation kommen, im nächsten Jahr mit der FDP regieren zu wollen oder regieren zu müssen.
Okay, Frau Hildebrandt, Sie wollten noch gerne auf Herrn Müller reagieren.
Ich wollte nochmal dem Eindruck, dass das so etwas ganz, ganz Normales ist, entgegentreten. Denn diese Recherche konnte ja nur öffentlich werden, weil Mitarbeiter und Mitglieder der FDP große Probleme damit hatten. Die fanden das also keineswegs normal, sondern die fanden das unverantwortlich. Es hat auch Volker Wissing in einem Interview darüber gesprochen, dass er diesen Kurs total falsch fand. Also das war keineswegs etwas, was FDP-Leute selbst für normal gehalten haben. Und deswegen fand ich es auch wirklich, also ja, sagen wir mal unredlich, dass die erste Reaktion war, zu sagen, es ist Wahlkampf und das sei ein Leak aus dem Kanzleramt. Denn es geht ja um Sitzungen, an denen überhaupt niemand aus dem Kanzleramt teilgenommen hat.
Also wissen Sie, wer der Maulwurf ist, sozusagen? Und ist das ein Zeichen dafür, dass eben genau innerhalb der FDP auch doch der ein oder andere nicht mit dem Kurs von Christian Lindner zufrieden ist?
Also ich möchte mal drei Sachen. Nein, wir wissen noch nicht, wer der Maulwurf ist, aber die Integrität dieses Mitarbeiters mag ich in Frage zu stellen, weil wenn ich etwas verhindern möchte, dann bringe ich es nicht nachträglich an die Öffentlichkeit und nicht scheibchenweise. Das, was dieses scheibchenweise an die Öffentlichkeit bringt, ist der maximal schwierige Umgang, den man damit haben kann. Und ich behaupte, dass es absichtlich gemacht worden ist, um auch damit einen maximalen Schaden anzurichten.
Um wem genau zu schaden?
Das aus mindestens der Partei, wie man im Moment sieht. Da ist auf jeden Fall ein maximaler Schaden entstanden durch ein, wie ich finde, jetzt nicht so dramatisches Papier. Ich finde übrigens, wenn man diese Wörter nimmt, sollte man einmal schauen, in welchem Kontext sie benutzt werden. Und natürlich gibt es historisch bewanderte Leute. D-Day ist übrigens die deutsche Übersetzung Tag X. Na, man hätte auch einfach den deutschen Begriff nehmen können, wenn man sagt, wenn an Tag X irgendwas passiert, dann bereiten wir uns darauf vor. Wäre gleich
hat man aber nicht.
Viel weniger hat man nicht. Genau, D-Day ist nur
man hat auch offene
historisch konnotiert. Und wenn man guckt, wo ist denn die offene Feldschlacht? Um was geht es denn da? Dann muss man sagen, wenn ich sage, das Kinderzimmer meiner Tochter sieht aus wie ein Schlachtfeld, dann ist es was ganz anderes, wenn wir sagen, wir reden in einem politischen Papier und da ist ein Schlachtfeld. Das heißt, nur die Wörter zu betrachten, reicht nicht aus, um die Wertigkeit herzustellen. Und der D-Day wurde der Tag X des Koalitionsbruchs, nicht beziffert, nicht benannt, unterschiedliche Szenarien. Und die Feldschlacht, da ging es um eine interne Kommunikation. Wie kommunizieren wir an unsere Mitglieder? Es ging nicht darum, andere zu diskreditieren. Es ging auch nicht die offene Feldschlacht im Gegenzug gegen andere Parteien. Es war rein, wie kommunizieren wir, wenn Sie da schauen, dann ist es eine offene Feldschlacht. Das heißt, wir kommunizieren auf allen Ebenen. Und das muss man dazu sagen, weil ansonsten hört sich das martialischer an.
Aber wenn es eine interne, in Anführungszeichen, Feldschlacht war, hat man Opposition innerhalb der Partei dann erwartet? Oder warum musste man dann sozusagen da eine Feldschlacht führen?
Nein, also wir haben ja viele tausend Mitglieder und zu denen muss man durchdringen, wenn man etwas macht wie einen Regierungsbruch. Das ist jetzt nicht so, wenn sowas passiert wie ein Regierungsbruch. Das ist nicht so, dass wir Christian Lindner...
Wie viel wussten Sie von diesen Szenarien? Weil Sie sind immerhin Generalsekretärin eines wichtigen Landesverbandes in Baden-Württemberg. Also wie viel wussten Sie davon und wie wurde das bei Ihnen in Baden-Württemberg kommuniziert?
Also... Fangen wir mal damit an, dass jeder, der bis drei zählen konnte und jeder, der gesehen hat, in welcher Zusammenstellung diese Regierung agiert, sich durchaus intern auch auf einen Koalitionsbruch vorbereitet hat. Und ja, auch wir haben uns auf einen Koalitionsbruch vorbereitet und auch wir haben Texte geschrieben, ohne mit jemals übrigens mit einer der Bundesspitze auseinandergesetzt haben, haben wir uns an dieser Stelle darauf vorbereitet und auch in der Kommunikation vorbereitet. Das halte ich für verantwortlich und normal und ich hoffe, dass alle anderen Parteien das auch getan haben. Ohne übrigens Anweisung und ohne konkret zu wissen, wann jetzt etwas passiert, sondern ich war genauso informiert aus der Öffentlichkeit. Aber für mich war es auf jeden Fall absehbar und ich glaube, für die allermeisten Deutschen, 80% haben an die Ampel nicht mehr geglaubt, für 80% der Deutschen auch.
Wenn Sie jetzt sagen, das war alles so klar, jeder, der bis drei zählen konnte, nachdem diese Veröffentlichung kam, haben mehrere hochrangige Mitglieder Ihrer Partei gesagt, Märchen, Lüge, stimmt alles nicht. Deswegen ist ja der Generalsekretär zurückgetreten. Also diese internen Papiere waren so bekannt dann auch offensichtlich nicht, wenn der Generalsekretär sie nicht kannte und der Parteivorsitzende will sie bis heute nicht gekannt haben.
Das glaube ich ihm übrigens auch. Ich glaube auch, dass es beide nicht gekannt haben, weil du bist Generalsekretär und vor allem Parteivorsitzender, weil du eine große Strategie und nicht ein kleines Strategiepapier schreibst. Und wenn Mitarbeiter eines Parteizentrale...
Aber der Ampelbuch ist doch kein kleines Strategiepapier.
Nein, aber das Papier, über das wir hier diskutieren, ist ein kleines Strategiepapier, nicht der Bruch der Ampel. Da gehe ich davon aus, dass das tatsächlich die Spitzen der Partei vorher sich durchdenken, weil ansonsten wären sie keine verantwortlichen Politiker. Das Ganze operabel zu machen, und darüber reden wir, dieses Papierchen, über das wir diskutieren, Entschuldigung, wenn ich so sage, das ist kein großes strategisches Papier, es ist ein internes Papier um Kommunikation operabel zu machen. Und letztlich wurde es ja noch nicht mal mehr genutzt. Das muss man an dieser Stelle auch sagen.
Aber ist es nicht dann trotzdem nochmal, Herr Müller, auch vielmehr das Agieren, dass man den Bruch aktiv betreibt, dass das nicht das ist, was eigentlich verwerflich ist? Also nicht das Papier darüber, sondern dass man sagt, ja, wir veranstalten einen Gegengipfel, wir schreiben ein Papier, wo klar ist, die anderen können dem nicht zustimmen, all das.
Klar, aber auch das ist politische Kommunikation, wenn man so will. Und dass man nach außen anders handelt als nach innen, ist auch gang und gäbe. Also es geht ja los bei Schauspielern, ist ja erwähnt von der Buschmann, hat gesagt, man muss Schauspielern, haben ja auch viele mit Argusaugen verfolgt. Das ist ja auch gang und gäbe, dass man sich offen bekriegt und dann im Hintergrund ein Bier trinkt. Manchmal kriegt man es sogar mit im Bundestag in den Pausen. Das heißt, die Tatsache, dass ich vielleicht anders was intern plane, als ich es nach außen vielleicht auch aus staatspolitischer Verantwortung sage, ist auch gang und gäbe. Und dass nicht immer die ganze Wahrheit gesagt wird, ist auch gang und gäbe bei allen. Und natürlich ist es auch normal, dass sich einige Widerständler, Wissing hat ja bei uns auch noch einen Gastbeitrag geschrieben, er wollte drinbleiben, absolut legitim, ist er dass auch. Die dann der Maulwurf sind, was ich finde, dann wird so gesagt, die hatten Skrupel, als ob das jetzt sozusagen eine staatspolitische, ein Staatsstreich geplant worden wäre, so wurde es ja so ein bisschen im Narrativ gesehen, die hatten Skrupel und die einen wollten ihr Narrativ setzen, alle wollten ihr Narrativ setzen. Und die FDP hat natürlich durch ihre Vergangenheit, also Möllemann, Westerwelle mit seinen 18, vielleicht sogar Genscher mit seinem, hat so eine gewisse Halodri-Vergangenheit auch, vielleicht was an ihrem Wesen auch in gewisser Weise liegt. Und das ist natürlich dann ein willkommenes Fressen, wenn ausgerechnet die FDP so agiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Begrifflichkeiten, die ja kein offizieller Debattenbeitrag sind, nochmal kein Debattenbeitrag, aber dass die durchaus, wie soll ich sagen, den Duktus auch höherer FDP-Mitglieder im Internen entsprochen haben können, kann ich mir vorstellen. Aber ich halte es eben für nicht so skandalös, auch in der Wortwahl, weil es um ein strategisches Kommunikationspapier geht, das eben festgehalten
wird. Es geht, glaube ich, nicht um die Wortwahl. Das ist so,
als na gut, aber es wird ja jetzt so dargestellt.
Das ist ein Punkt.
Ja,
das ist genau.
Aber die Planung, nochmal, das war ja Ihre Frage, die Planung selbst. Ich hätte ja gesagt, es gibt ja gewisse Widersprüche und da kann man auch drüber streiten im Einzelnen, aber auch das halte ich jetzt nicht für verwerflich, wenn man sich einmal entschlossen hat, rauszugehen, dass man das auch plant und vielleicht nicht alles nach außen kommuniziert und gut aussehen will.
Aber natürlich darf ich da kurz anknüpfen, weil das ist doch das, was jetzt, wir haben ja eben über den Umgang mit den Recherchen und der Veröffentlichung gesprochen, aber genau das ist doch das, was in Frage steht. Hätte man im September irgendwann, Sie haben den Begriff Herbst der Entscheidung ja nochmal in Erinnerung gerufen, wenn man da schon sich klar war, wir gehen raus, dann muss ich nicht 2 Monate lang geheime Treffen veranstalten und dann am Ende erstmal dementieren, dass irgendwas davon überhaupt stattgefunden hat, geschrieben wurde, veröffentlicht wurde oder dergleichen mehr, sondern dann kann ich sagen, ich will raus und dann kann ich sozusagen damit, kann ich das ja auch transparent
machen.
Wobei
wir nicht genau wissen, Entschuldigung, ob es wirklich klar war, müsste man von einem erfahren, also es ist ja auch die Variante denkbar, dass man sagt, dass es gibt einen ganz klaren Plan. Wenn es so weitergeht, gehen wir raus. Mhm. Wenn sich noch was ändert, wenn die doch auf Sachen eingehen, die nicht unwichtig sind,
ist es denkbar. Darauf wollte ich gerade hinaus, weil also wir haben ja jetzt in den letzten Tagen auch gehört, es hätte auch andere Papiere gegeben, die sagten, was wären Alternativszenarien gewesen. Also zum Beispiel, wann wäre man denn bereit gewesen zu bleiben? Und diese Papiere sind meines Wissens bislang, aber ich bin nicht die Journalistin in der Runde, nicht veröffentlicht worden.
Christian Lindner hat gesagt, er würde sie veröffentlichen, wenn andere Parteien es auch tun, ihre Papiere oder Szenarien.
Aber vielleicht gibt es auch keine Papiere.
Vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz dazwischen gehen. Also wenn man sich den Herbst der Entscheidung einmal anschaut, dann sehen wir, dass wir vor der Sommerpause 49 Reformprogramme im Kabinett, also im der Ampel beschlossen haben, die wir eigentlich umsetzen wollten, die notwendig waren, damit wir einen verfassungskonformen Haushalt haben. So. Die Einsparungen waren notwendig, die Wirtschaftswachstumsimpulse waren notwendig. Beides musste vorliegen vor dem 14. November, das war die angesetzte Haushaltsbereinigungssitzung. Und wenn man sieht, welche Gesetze geschrieben worden sind, die im Finanzministerium, im Justizministerium, die notwendig waren, auch im Verkehrsministerium, ich weiß gar nicht, ob da was dabei war, wurden geschrieben, die anderen Maßnahmen, beispielsweise im Sozialbereich, da haben wir ja auch im Bereich des Bürgergeldes Arbeitsanreize vereinbart, die lagen noch nicht mal mehr Ende Oktober vor. Und wenn der Vorwurf kam, Lindner hat ein untragbares Papier vorgelegt, dann möge man sich bitte einmal für aus unserer Sicht Perspektive anschauen, welche Ideen Robert Habeck hatte, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Da war nämlich von Schuldenbremse nicht die Rede, sondern lediglich mehrere Milliarden Neuverschuldung. Ein Gipfel vom Bundeskanzler, zu dem er alleine einlädt. Das waren die 2 Dinge, die vorausgegangen sind, bis Christian Lindner aus seiner Sicht auch ein drittes, das letzte Papier vorgelegt hat. Und deswegen finde ich, ist es schwierig zu sagen, wir hätten es provoziert. Wir wären diejenigen gewesen, die planvoll darauf zugesteuert haben, wenn wir sehen, dass die anderen Parteien genauso klar ihre Positionen auf den Tisch gelegt haben. Und ja, ich glaube, dass es eine Chance gegeben hätte, für die Ampelregierung noch erfolgreich zu sein, hätten wir uns an das gehalten, was wir am Anfang einmal vereinbart haben, dass die Schuldenbremse steht und dass wir die Wirtschaftswachstumimpulse, die Politikwechsel, den wir für Deutschland brauchen, in irgendeiner Form glaubhaft hätten vertreten können. Aber es war irgendwann klar, das ist nicht der Fall und dann brauchen wir die Wirtschaftswende und dann dazu brauchen wir eben auch Neuwahlen.
Frau Hildebrand, glauben Sie das, dass es noch eine Möglichkeit gegeben hätte, die Ampel zusammenzubringen?
Nee, das glaube ich nicht, weil wir jetzt im Nachhinein ja ein Ausmaß von Zerrüttung gesehen haben, auch aus den Worten von Olaf Scholz über Christian Lindner, die, glaube ich, auch nicht sehr geschickt waren. Aber ich glaube, der Unterschied war auch da. Das ist so ein bisschen die Tragik der FDP. Dieses Papier, das sie vorgelegt haben, das finden ja viele Ökonomen sogar sehr gut und unterstützenswert.
Es ist gut.
Aber es hatte, das eine ist sozusagen die wirtschaftspolitische Position, die ist auf jeden Fall vollkommen legitim. Das andere ist die Frage, ob ich das als ein Ultimatum präsentiere. Und da ist zum Beispiel ein Unterschied zu Habeck. Vielleicht sind Ihre Vorschläge sogar besser an der Stelle, aber er hat sein Papier praktisch ein Papier vorgelegt, das zu verabschieden ist und sonst gibt es keine Einigung. Und dass man in einer Koalition so nicht arbeiten kann, das wissen Sie natürlich auch.
Mhm. Ja, das sehen wir vor allem daran, dass Scholz ja auch die Schuldenbremse in Frage gestellt hat und das als Ultimatum gesetzt hat. Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass mit roten Linien keine Koalition zu machen ist. Aber uns als Einzige vorzuwerfen, wir hätten rote Linien aufgemalt, das finde ich ein Stück weit schwierig. Wir wollten und wollen eine Wirtschaftswende und darauf kam es uns an und das haben wir seit Jahresanfang übrigens auch sehr klar gemacht.
Ich würde ganz gerne mal jetzt schauen, wie es jetzt weitergehen kann, also was diese Krise für die FDP bedeutet. Und es ist klar, Christian Lindner hat gesagt, er stellt sich hinter seine Mitarbeiter, ist aber nicht bereit, jetzt zurückzutreten. Wäre das angemessen, Herr Müller? Müsste Christian Lindner jetzt zurücktreten eigentlich, wenn er sagt, er nimmt die auch dafür Verantwortung?
Die Verantwortung muss er ja haben. Also für alles, was in seinem Apparat passiert, hat er ja auch übernommen. Deswegen hätte er sich vielleicht auch schenken können, diese komische Formulierung. Das liegt ja dann nahe, wenn jetzt noch was rauskommt, dann sind wir wieder...
Er hat ja gesagt, er habe das Papier nicht zur Kenntnis genommen.
Dann kann man
fragen, ist das glaubwürdig?
Wie gesagt, er muss die Verantwortung übernehmen und Punkt. Und,
aber wie sieht die Verantwortung aus?
Ja, wie gesagt, ich halte das Papier ja für keine Katastrophe. Deswegen ist für mich die Frage klar. Also ich glaube, er muss nicht zurücktreten wie dieses Papiers, höchstens wenn er sich hier weiter selbst reinreitet. Also er muss davon ausgehen, dass das sein Papier ist. Mhm. Und das könnte er auch einfach sagen. Ja, das ist bei uns entstanden. Ich weiß es zwar nicht genau. Ich finde das im Kern richtig, so haben wir es gemacht.
Das hat er ja auch schon gesagt.
Nee, vom Inhalt hat er sich...
Nee, aber er hat gesagt, ist es für mich passt, dass das Papier veröffentlicht wurde. Nee,
aber diese Formulierung der Kenntnisnahme, die legt wieder nahe, dass da noch was kommen könnte. Hatten wir ja schon angerissen, irgendwie im E-Mail-Postfach. Aber ich glaube, ein Rücktritt ist nicht nötig. Man sieht aber jetzt in der Reaktion, habe ich ja gesagt, die Krisenreaktion ist die Krise, dass er angeschlagen wirkt, defensiv, erstaunlich defensiv. Und er hat ja auch gesagt, wenn Buschmann das nicht gemacht hätte, weiß ich nicht. Und das wirkt so ein bisschen kraftlos. Ich sehe aber nicht, wer es sonst machen sollte. Frau Strack-Zimmermann ist durch den Ukraine-Krieg sozusagen zur Expertin auf diesem Sektor geworden. Ich sehe aber nicht und ich sehe auch keinen anderen, der das so umfassend schaffen könnte. Und Lindner hat immerhin die FDP ja mal in NRW von 2% wieder hochgeführt. Ich muss aber gestehen, er wirkt angeschlagen. Mhm. Aber was... nochmal an seiner Krisenkommunikation liegt.
Okay, Frau Skudellen, wie viel Rückhalt hat Christian Lindner in der Partei?
Er hat vollen Rückhalt. Also das steht völlig außer Frage, dass Christian Lindner den Rückhalt dieser Partei hat.
Aber das hörte sich jetzt auch bei einigen Reaktionen nicht so an. Das hätte man ja sagen können, das hätten sie sich schenken können, diese ganzen, als es da rauskam, was hat Kubicki gesagt, wenn der jetzt zurechnungsfähig erscheinen sollte. Aber man hätte ja sagen können, wir stehen als Partei hinter Lindner und schweigen deswegen auch zum Umgang mit der Krise. Wir stehen sozusagen hinter diesem Narrativ von Lindner. Aber es gab ja viele Stimmen, die gesagt haben, es muss jetzt aufgeklärt werden, Lügen.
Hat er diesen Rückhalt, weil es gar keine
Alternative gibt? Nein, ich habe gerade überlegt, wo die Kritik an Christian Lindner war, weil die habe ich nicht gesehen, weil das falsche Narrativ wurde an Bijan Cesarei Und ihm wurden das vorgeworfen, dass er falsche Dinge gesagt hat. Und er hat auch die Verantwortung dafür übernommen, dass er in einer Krise, wo eben das D-Day-Wort zum ersten Mal da war, nicht zuerst in der Parteizentrale bei uns im Hans-Dietrich-Genscher-Haus geguckt hat, gibt es ein solches Papier, gibt es einen Anlass, darüber zu diskutieren, sondern gleich rausgegangen ist und gesagt hat, ich kenne sowas nicht, sowas gab es nie. Und mit dieser Entschlossenheit. Und darüber haben wir diskutiert, dass wenn einer unserer Leute rausgeht an die Presseöffentlichkeit und sagt, dieses Papier gibt es nicht, und er in seiner Verantwortung hätte dieses Papier kennen müssen, dass der dann die Verantwortung übernimmt. Eine andere Frage ist, ob Christian Lindner als Parteivorsitzender deswegen angeschossen wird und ob er deswegen in irgendeiner Form in Mithaftung geht. Und da kann ich einfach nur sagen, nein. Also weder aus dem Bundesvorstand, den wir gestern hatten, noch sonst gibt es, ich sage jetzt mal, ernst zu nehmen den Gegenwind. Jemand, der so profiliert ist wie Christian Lindner, der wird überall Leute haben, die finden ihn frenetisch gut und solche, die finden ihn weniger frenetisch gut.
Die Wahlen sind auch nicht gut gelaufen, die Umfragen sind
vielleicht... Die Rückhalt ist da.
Der Rückhalt ist da, es ist, wäre in anderen Parteien irgendwie anders. Oder wie erklären Sie sich das, dass er so einen Rückhalt hat, Frau Reuschmann?
Naja, also wenn man sich mal die Umfragedaten nicht nur auf die Sonntagsfrage anschaut, sondern auch mal so auf die Zufriedenheit mit der Koalition, die Überzeugung für die Koalition, dann kann man sozusagen dieses Handeln unterlegen, damit das die Anhängerschaft der FDP, man könnte sagen fast von Tag 1 an, also so um den ersten Jahreswechsel dieses neuen Bündnisses, unzufrieden war und unzufriedener als alle anderen beiden zusammen und im Grunde von Anfang an deutlich gemacht hat, wir sind nicht überzeugt von dieser Koalition und dieser Arbeit. Insofern würde ich erste vorsichtige Umfragen, aber viel online, also auch muss man alles mit Einschränkungen sehen, deuten das ja auch an, würde ich nicht unbedingt damit rechnen, dass es in der eigenen Anhängerschaft der Partei jetzt einen großen Flurschaden gibt, der sagt, jetzt wählen wir die nicht mehr oder machen da irgendwie... machen Dinge anders. Ich habe aber vielleicht zwei Anmerkungen, die ich dann doch wichtig finde. Zum einen, ich glaube ja nicht nur, dass es um dieses Papier geht. Wenn man mal an die Situation rund um Volker Wissing denkt und seine Entscheidung, dann war ich doch erschrocken, das werden andere in der Runde sicherlich auch wieder anders sehen, das ist auch gut so, dass man jemanden, der 26 Jahre lang Mitglied der FDP war und jetzt, man könnte ja zugespitzt sagen, für ein paar Monate, also es hat ja nicht zu erwarten, dass daraus jetzt für ihn erstmal noch ein großes Business entsteht, diese Verantwortung weitertragen will, dass er aus den eigenen Reihen und jetzt auch nicht vom letzten Hinterbänkler als charakterloser Verräter bezeichnet wurde.
Die Staatssekretärin Frau Kluckert hat gesagt, für mich ist es Verrat.
Ja, und es gab auch andere Landesverbände und Stimmen dieser Art. Also da finde ich, hat man doch gemerkt, okay, die Tonalitäten haben sich verändert. Es gibt in der Partei eine Unruhe. Ich glaube, das kann man schon konstatieren, ob man die Stimmen jetzt ernst zu nehmen meint oder nicht. Das ist so der eine Punkt. Es ist, glaube ich, nicht nur das Papier, es ist ein bisschen mehr drumherum auch. Und das Zweite ist, dass die Frage ist, wo ist denn womöglich dann der Flurschaden, wenn nicht bei den eigenen Leuten? Und da würde ich schon sagen, andere werden sich das genau anschauen. Auch die Union wird sich genau anschauen, ob sie sich vorstellen kann, schwarz-gelb zu machen, wenn es dafür überhaupt reichen würde nach der nächsten Regierung, nach der nächsten Wahl. Nicht, weil man nicht inhaltlich zusammenkommt, sondern wenn man sich fragt, sozusagen, wie ist die Belastbarkeit? Denn eins ist ja klar, und darauf will ich eigentlich hinaus, wir werden auch in Zukunft Bündnisse wahrscheinlich erwarten müssen, die eine enorme Kompromissfähigkeit unter Beweis stellen müssen, wo sehr, sehr viel Wertschätzung in Aushandlungsprozesse, in diese Offenheit ohne Ultimaten und anderes wird fließen müssen. Und dafür, glaube ich, ist das zumindest eine schlechte Startbedingung.
Frau Hildebrand, wie sehen Sie es, wie unangefochten ist Christian Lindner und kann die FDP nur stark werden oder stärker werden mit ihm oder gerade besser ohne?
Also es gab ja ein paar wenige, die seinen Rücktritt gefordert haben und das in Frage gestellt haben. Aber ich glaube, man muss sich wirklich fragen, was eigentlich von der FDP übrig wäre, wenn Christian Lindner zurücktreten würde. Er hat ja die Partei dermaßen auf sich ausgerichtet und er verkörpert sie so sehr und die Ideen kommen so sehr von ihm. Und es ist ja im Prinzip auch, das ist ja so ein bisschen die Tragik, ne? Er hat sie ja aus der APO sozusagen in den Bundestag gebracht, hat sie hochgebracht und hat sie jetzt aber auch doch wieder erheblich verkleinert. Und es ist aber ja in der ganzen Zeit jetzt seiner Vorsitzendenschaft sind ja im Grunde keine richtigen Kraft- oder Machtzentren in der FDP hervorgetreten. Also es gibt die sogenannten Hoffnungsträger, aber die haben im Prinzip alle ein Schattendasein gefristet, das muss man einfach sagen. Und Christian Lindner hat da alles überstrahlt. Insofern Also wenn also die FDP braucht ihn, glaube ich, mehr als er die FDP im Moment.
Mhm. Ich glaube schon, ja. Der Wähler braucht irgendwo oder will vielleicht auch über die Stammwählerschaft, die ja sehr klein ist bei der FDP hinaus, so ein liberales Korrektiv, vielleicht auch unabhängig von den Personen. Und da liegt eine gewisse Chance, wenn sich das jetzt beruhigt hat, selbst wenn es nicht mehr weit bis zur Wahl ist, ist es doch so, dass es schnell vergessen sein könnte, wenn nicht neues Auftrag, glaube ich schon. Die Frage ist richtig, was ist die FDP als Koalitionspartner wert? Aber immerhin war es ja so, die ist nicht in Jamaika reingegangen. Da haben ja auch einige gesagt, warum habt ihr das nicht gemacht? Weil sie gesehen hat, die veräppeln uns hier. Wir wollen keinen Dienstwagen, kann man jetzt glauben oder nicht. Und jetzt auch wieder, wir kleben nicht an den Posten. Das kann man ja auch so sehen. Ein bisschen klebt er an seinem Posten, auch wenn er das vielleicht nicht nötig hatte. Die anderen gehen raus. Aber man könnte es ja auch interpretieren als, okay, nicht nur wegen der Landtagswahlen. Im Osten war die ja immer schwach, aber es geht bergab. Wir müssen was ändern. Wir beenden dieses Experiment. Das ist ja, auch die FDP hat es ja hochgelobt am Anfang, eine Zäsur in der politischen
Kultur. Wollte ich sagen, sie sind ja sehr positiv da reingegangen. Ja,
absolut, absolut. Ja, und haben sich gefreut, dass sie, ja, und haben auch gesellschaftspolitisch, muss ich sagen, das kommt beim Bürgertum nicht so gut an, ja, einiges durchgebracht. Ja. Aber jetzt wird die Frage sein, genau, braucht man dieses Korrektiv, braucht man, da reicht, glaube ich, die Schuldenbremse, also das hohle Beharren auf der Schuldenbremse auch nicht aus. Aber die Frage, die sich, glaube ich, stellt, schlanker, starker Staat, und dafür steht einiges in der FDP.
Aber die FDP vermittelt im Moment den Eindruck, als braucht sie selber ein Korrektiv. Das ist, glaube ich, das ist ja,
ich würde gerne mal aus Sicht der FDP.
Christian Lindner möchte jetzt Musk und Milley nacheifern. Ich weiß nicht, wie Sie das finden, Punkt. Frau Skudelny, ob Sie das auch gut finden.
Machen wir noch mal Milley und Musk.
Nehme ich mal drei Sachen aus. Ich glaube, dass sich die CDU nicht nur die FDP als Koalitionspartner anschauen wird, sondern sie wird auch ganz genau schauen, welche Aufgabe und Rolle hat eigentlich Robert Habeck als Wirtschaftsminister geleistet. Und mit dem zweiten Jahr Rezession in Folge und wenig Ideen, die Wirtschaftswende jetzt in irgendeiner Form hinzubekommen, ist, glaube ich, auch da jetzt nicht unbedingt eine erste Bewerbung für die CDU wirklich attraktiv. Was die Frage betrifft, Christian Lindner, ich glaube, wir sind eine Partei des Wettbewerbs und gerade FDPler sind nicht dafür bekannt, was Personalkritik und ähnliche Diskussionen hinten anzustellen. Wenn wir diese aktuell nicht hören, dann ist es eher eine Auszeichnung für Christian Lindner, weil offensichtlich seine Rolle und das, was er für uns bewirkt, so viel besser ist als alle Kritik, die man an ihm finden könnte. Ich glaube zum Beispiel, dass das ganze Thema Wirtschaft bei ihm ausgesprochen gut aufgehoben ist. Er ist derjenige, der da die Impulse gesetzt hat. Er kann sehr pointiert, und da kommen wir gerade auf die beiden Personen, sehr pointiert Positionen der Liberalen rüberbringen. Und ich finde, er ist ein guter Taktiker. Er macht es wirklich toll für uns. Und ich freue mich, mit ihm in den Wahlkampf zu gehen.
In der Partei oder wie sehr gibt es auch sozusagen Bemühungen, dass auch andere da ja nachwachsen, sage ich mal, in der Verantwortung der Partei?
Also ich wollte nur noch ganz kurz, bevor ich das zu jedem sage, es heißt nicht, dass ich jede bespitzte Formulierung von ihm tatsächlich so richtig finde. Er hat auch gesagt, er würde von denen die Frisur nicht abnehmen, von Milley. Ich würde von Milley die komplette Gesellschaftspolitik nicht übernehmen und mit Sicherheit nicht seine Sicht auf Frauen in der Gesellschaft beispielsweise. Also es gibt da schon, ne, und Musk weiß ich auch nicht, ist jetzt auch nicht mein Vorbild. Aber ich glaube, jeder, der das wohlwollend betrachtet, weiß schon im Grundsatz, was er damit sagen wollte.
Ja, Moment. Er selber hat gesagt, ich bin mir bewusst über die Scharfkantigkeit. Also er hat ja gesagt, man sollte mehr Milley und Musk wagen. Und er sagt, er ist sich bewusst über die Scharfkantigkeit. Was mich beeindruckt, ist die Kraft zur Disruption, eine Wende herbeizuführen, wenn ein Abstieg droht. Das klingt ja so ein bisschen nach FDP, die Wende, wenn der Abstieg droht.
Also wenn er das als Vorbild nimmt, dann finde ich das richtig, weil er hat wenigstens nicht die Gesellschaftspolitik von denen und die Weltsicht von denen übernommen, sondern nur den Mut zur Disruption. Da könnte ich punktuell vielleicht bei diesem Beispiel mitgehen, auch wenn mir sicherlich andere bessere eingefallen wären. Mhm. Und jetzt habe ich Ihre Frage sogar vergessen.
Ich glaube, die CDU, die guckt da sehr nüchtern drauf. Solange sie irgendwie bei 5% plus sind, sind sie ein potenzieller Koalitionspartner. Wenn sie drunter sind, dann sind das Prozentpunkte, die der Union fehlen. Und dann werden die sich, glaube ich, auch nicht besonders große Mühe geben, die FDP zu unterstützen. Wir haben ja jetzt auch ein anderes Wahlrecht.
Da kennen Sie sich aus. Gar keine Gedanken. Dass die CDU uns nicht unterstützt, ist klar. Wir müssen für unsere eigene Position einstehen und diese Wirtschaftswende von uns aus an die Menschen kommunizieren. Aber das ist genau das, was man in einem Wahlkampf, in einem Wahlwettbewerb Macht. Und das ist unsere Aufgabe. Da warte ich nicht darauf, dass mir die CDU hilft. Das werden wir schon selber machen. Und genau dafür ist übrigens Christian Lindner der richtige Mann.
Ja, aber wie zuverlässig ist dann die FDP noch? Also bei der ersten Jamaika-Koalition sind sie ausgestiegen. Jetzt der Ampelbruch. Also die Frage, wie sehr kann sich die CDU auf eine FDP verlassen? Herr Müller, was würden Sie sagen? Wie,
das hatte ich ja schon angedeutet.
Man muss ja kompromissfähiger werden.
Und ich meine, es wird nicht reichen, wahrscheinlich für Union und FDP. Selbst wenn die FDP sich verdoppelt vom jetzigen Stand, wird es wahrscheinlich nicht reichen mit der Union allein. Das heißt, man ist wieder in so einer Dreier-Konstellation. Oder die Union macht es alleine mit SPD oder Grünen. Ich weiß noch, dass mir ein hochrangiger FDP-Politiker mal gesagt hat, nach der ersten großen Koalition, er dachte, die Union würde jetzt sagen, super, jetzt unser Wunschbündnis schwarz-gelb und wir können jetzt alles machen. Und er stellte fest, die Union fand das super mit der SPD eigentlich. In vielen Fällen nervt natürlich die FDP. Damit meinte er so Sicherheit, Freiheitsrechte. Aber es ist ganz interessant, die Union hatte sich auch eingerichtet in der großen Koalition. Und ich glaube auch, die FDP ist eine, muss sich erstmal schön machen
Union
jetzt.
Von Angela Merkel, ne? Das ist eine andere Union.
Ja. An dieser Stelle sei aber gesagt, die Union ist wie ein Chamäleon. Sie nimmt immer die Farbe des Koalitionspartners an und deswegen ist es gut, wenn wir an deren Seite sind und ein bisschen aufpasst.
Ich hatte noch eine Nachfrage, das beschäftigt mich jetzt die ganze Zeit schon, weil Sie gesagt haben, Christian Lindner ist sozusagen eigentlich der beste Mann und das läuft super. Wenn man sich so mal auf Zeit das anschaut, dann muss man sagen, ist von diesem Super wirklich nichts übrig. Sie haben alle Wahlen verloren, Sie sind aus etlichen Landtagen geflogen, Sie haben also damit auch finanziell, Sie haben sozusagen, das wissen Sie ja viel mehr als alle anderen, Sie gehören zu einem Landesverband, wirklich ein Problem überhaupt im Grunde zu stemmen, was zu stemmen ist. Sie haben in allen Regierungsbeteiligungen, ist die FDP, also keine Partei verliert in Regierungsbeteiligungen so stark an Zuspruch wie die FDP. Das haben Sie auch von 2009 bis 2013 erlebt. Also so ein bisschen stellt sich mir schon die Frage, ich kann das nachvollziehen, dass Sie sagen, Christian Lindner ist charismatisch, ist rhetorisch ein Talent, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich suche doch so ein bisschen nach der Frage, wo ist denn eine Auseinandersetzung damit, dass offensichtlich der Kurs, den man ja jetzt in diesen 3,5 Jahren verfolgt hat,
nicht erfolgreich war,
im Grunde gar nirgendwo verfangen hat?
Also die Frage wäre berechtigt, also 2009 bis 2013, wir können ihm viel anlasten, das nicht.
Das wollte ich ihm auch nicht antworten.
Nein, alles schon richtig verstanden, keine Sorge. Ja. Ich würde Ihnen recht geben, wäre es nicht klar gewesen, dass als wir in die Ampel eingetreten ist, dass das nicht das einfachste Bündnis ist. Es ist auch nicht so, dass wir...
Aber am Anfang war man sehr positiv. Ja. Also am Anfang der Ampel war man sehr positiv.
Darf ich?
Fortschrittskoalition. Ich wollte nur sagen.
Ja, natürlich. Ja. Es ist ein neues Kapitel, aber es war auch ein großes Wagnis. Und intern war uns damals auch schon klar, wir gehen in eine Koalition mit zwei linken Parteien. Und dass das bei unseren Wählern am kritischsten gesehen worden ist, was Sie vorhin gesagt haben, das war uns auch von der ersten Sekunde an klar. Die Frage ist nur, wir erinnern uns damals, die meisten Leute kennen den Namen kaum noch, Armin Laschet, wo sich die CSU damals selber zerlegt hatte. Da gab es nicht viele andere Möglichkeiten. Und da haben wir dann die Verantwortung übernommen, wohl wissend, dass die Begeisterung dafür einigermaßen überschaubar ist. Und insofern glaube ich, dass wir insbesondere im ersten Jahr der Regierung übrigens sehr gut gearbeitet haben. Wir erinnern uns, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Putins, die Absicherung der Energieversorgung. Wir haben ein Steuersenkungsprogramm sondergleichen gemacht, 3 Gesetze zur Bürokratievereinfachung. Vieles hat funktioniert, aber dann hatten eben viele Sachen nicht mehr funktioniert, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo auf der einen Seite 60 Milliarden aus dem Haushalt entnommen werden mussten, weil eben der von Scholz vorgelegte Haushalt vom Verfassungsgericht gecancelt, also weggenommen worden ist.
Aber den Haushalt gemeinsam vorgelegt.
Aber zu dem Zeitpunkt hätten wir uns ehrlich machen müssen. Und ab da wurde es eben schwierig.
Das war der Fehler, dass man da nicht neu den Koalitionsvertrag...
Genau, da hätten wir noch mal neu und schneller reagieren müssen. Aber ich bitte um Verzeihung. Ich glaube, wenn man die Regierungsverantwortung trägt, ist es auch schwierig zu sagen, so jetzt nicht mehr. Sondern dass wir dann noch mal versucht haben, klarzumachen, wir brauchen eine Wirtschaftswende, klarzumachen, wir machen Einsparmaßnahmen, klarzumachen, welchen Reformdruck wir hier sehen, ist, glaube ich, auch denjenigen handelnden Personen zuzugestehen.
Vielleicht ist aber das Problem der FDP größer als die Ampel. Denn es stimmt ja, unter Christian Lindner ist ja die FDP, also erst ist sie gewachsen, aber dann ist sie geschrumpft, sie ist aber verengt worden. Und es gab ja Zeiten, da haben wir alle gelacht, als Guido Westerwelle 18% holen wollte. Aber das war ja der Anspruch, dass man mit einem liberalen Programm an die 20% der Bevölkerung holen will. Diesen Anspruch haben sie gar nicht mehr. Ich frage mich, warum? Wo ist der eigentlich geblieben? Das ist ein Anspruch, den Christian Lindner nicht mal formuliert hat.
Und ich würde was ergänzen zu Frau Hildebrand. Wenn man sich anschaut, wer sie 2021 gewählt hat, dann sind das ja vor allen Dingen auch junge Menschen gewesen. Auch das wäre meine Frage an eine FDP jetzt im Wahlkampf. Also wo ist denn ihr also Anspruch, Angebot, nennen wir es, wie wir es wollen, jetzt vor dem Hintergrund dieser 3,5 Jahre, was bieten Sie diesen Leuten an? Sie haben deshalb bei der Wahl gut abgeschnitten. Mhm. Ihre eigene, das hat der Müller ja zu Recht gesagt, eigene Stammwählerschaft ist dafür viel zu klein.
Was würden Sie denn sagen, was ist dann der liberale Kern?
Also ich glaube, dass eines der herausstechendsten Merkmale ist, dass wir den Menschen was zutrauen und Chancen eröffnen wollen. Das gilt für junge Menschen, das gilt für Menschen in der Erwerbstätigkeit und gilt aber auch für ältere Menschen. Und der Grund dessen, warum man uns wählen sollte, ist, dass wir diese Chancen, die wir den Menschen eröffnen, beispielsweise auch in der Wirtschaftspolitik als Aufstiegschancen verstehen. Da gehört Bildung dazu, da gehört Wachstum dazu. Und alle diese Dinge positiv konnotiert, nicht dadurch, dass wir Angst vor egal was machen, sondern indem wir den positiv kommunizieren. Das ist das, warum uns die jungen Menschen übrigens im Wesentlichen gewählt haben.
Aber Sie sind auch für einen härteren Kurs in der Migration. Sie sind dafür, beim Bürgergeld stärkere Einschnitte zu machen.
Wir sind für einen fairen Kurs in der Migration. Das muss nicht härter sein. Wir haben durchaus ja funktionierende Gesetze. Sie werden nur in diesem Bereich nicht vollzogen. Wir haben natürlich ein soziales Sicherungsnetz, das wir brauchen. Aber es hat zu wenig Arbeitsanreize, wenn bei manchen Leuten es einfacher ist, Bürgergeld zu beantragen, anstatt arbeiten zu gehen. Das ist eine Leistungsgerechtigkeit, die wir nicht nur für diejenigen, die empfangen, sehen, sondern vor allem auch für diejenigen, die das bezahlen. Und ich glaube, dass es durchaus fair ist, das zu artikulieren. Und ich glaube, dass wir damit eine Menge Menschen begeistern können.
Aber das, was Sie sagen, hat ja offensichtlich nicht so den durchschlagenden Erfolg. Also sonst hätten Sie ja nicht so wenig Prozent. Und mir fällt auf, eine liberale Partei müsste ja eine Partei sein, die geistig offen ist. Und alle Parteien haben sich korrigiert oder haben Fehler eingesehen, haben Dinge gemacht, die ihnen früher schwer gefallen ist. Nur die FDP hat immer, aus ihrer Sicht, immer noch rechter gehabt, als sie eh schon hatte. Und da frage ich mich, kann das sein?
Also wir haben ja auch schon viele Kompromisse eingegangen. Und wenn Sie unsere eigenen Leute fragen, dann werden Sie sehen, dass die Frage, wie stark unsere Kompromissbereitschaft war, durchaus unterschiedlich gesehen haben zwischen den einen, die vielleicht eher linke Meinung hatten und den anderen, die eher unsere bürgerliche Meinung haben. Und ich glaube, dass durchaus unsere eigenen Anhänger uns nicht deswegen kritisieren, weil wir zu wenig Kompromisse gemacht haben.
Herr Müller, ich würde Herrn Müller gerne noch mal dazu hören. Herr Müller, was würden Sie sagen, eine liberale Partei im Bundestag, wodurch muss die sich am meisten auszeichnen? Als Angebot, sagen bei den Parteien, die wir haben?
Ich würde schon sagen, Freiheit in Verantwortung, schlanker Staat. Wobei die Frage natürlich in der Tat ist, wir brauchen wahrscheinlich noch mal 100 Milliarden oder vielleicht 500 Milliarden für die Bundeswehr. Wir brauchen wahrscheinlich 100 bis 200 Milliarden für Infrastruktur. Da würde mich schon interessieren, wie das mit der Schuldenbremse geht. Das war ja auch ein Knackpunkt beim Auseinanderfallen. Man kann natürlich sagen, man macht das innerhalb der Schuldenbremse, erklärt noch einen Ausnahmefall oder man ändert die Verfassung, braucht man eine Zweidrittelmehrheit oder schafft ein neues Sondervermögen. Es schien mir so ein bisschen so, obwohl ich ja als Verfassungsjurist auch richtig finde, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz und ist vom Kern auch absolut richtig, aber es wirkte so ein bisschen so, als ob Christian Lindner da sozusagen nur verharrte und verteidigte und hat so ein bisschen den Eindruck, wenn die russischen Panzer in Berlin stehen, sagt er, aber ich habe die Schuldenbremse hochgehalten. Es reicht bloß nicht sozusagen, man muss vorher investieren. Und dann, das ist die interessante Frage, vor der alle Parteien stehen werden übrigens. Es kann übrigens auch sein, dass die Extremisten so stark sind, dass man keine Verfassungsänderung nach der nächsten Bundestagswahl mehr hinbekommt. Das wird eine bemerkenswerte Konstellation sein. Also man hat dann wirklich keine Zweidrittelmehrheit mehr, um das zu ändern. Also das ist eine interessante Frage. Wie gesagt, ich glaube, es gibt dieses Bedürfnis auch bei jungen Leuten. Es kommen Millionen Flüchtlinge, es kommen wahrscheinlich noch mehr. Bürgergeld wird erhöht. Also nicht der Glaube an den Staat zu pflegen, etwas beamtenhaft, sondern sozusagen die Freiheit, das Unternehmertum zu pflegen. Aber trotzdem muss die FDP da auch konkrete Antworten finden, wie das finanziert werden
soll. Ganz kurz noch zu den jungen Leuten. Ich habe sie ja selber hier in die Runde reingeholt. Also wenn wir uns anschauen, was wir über sozusagen die politischen Probleme und Bedürfnisse junger Menschen wissen, dann sind das eigentlich nicht diese Themen. Sondern junge Menschen wollen wissen, bezahlbarer Wohnraum, belastbar, also Sicherheit am Arbeitsplatz, Risikominimierung mit Blick auf Altersarmut. Also eigentlich sind die Themen der jungen Menschen die Themen auch sozusagen der Erwachsenen. Und natürlich stellen sich diese jungen Menschen diese Investitionsfragen. Also
aber Risikominimierung, glaube ich, die Zeiten sind vorbei.
Nein, deswegen ist ja meine Frage, was ist das Angebot, wenn man jungen Menschen sagt, wir halten die Schuldenbremse ein, wir bewahren euch vor Schulden?
Dafür haben wir jetzt noch 20 Sekunden vorzustellen.
Also auf Ihre beide Fragen kann ich einfach sagen, wenn wir genau das haben wollen, müssen wir eben die Wirtschaftswende hinbekommen. Und da gibt es Möglichkeiten. 2002 hat es Deutschland schon mal geschafft mit sehr mutigen Maßnahmen. Und wir brauchen einfach noch mal eine Agenda, diesmal nicht 2010, sondern vielleicht 2030 oder 2040, damit wir unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen. Und dann können wir uns auch mehr Dinge leisten, die sich vielleicht andere wünschen, als wir es heute tun.
Mit wie viel Prozent rechnen Sie bei der Bundestagswahl?
Ich rechne mindestens mit einer Verdoppelung unseres jetzigen Ergebnisses, aber ich glaube, dass wir sehr viel Potenzial also nach oben haben.
Okay, gut, vielen Dank. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen hier in die Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen schauen wir wieder einmal auf den Ukraine-Krieg. Deutschland und der Ukraine-Krieg, ist Deutschland da auf dem richtigen Kurs? Und jetzt ist Anja Schalet da mit Phoenix der Tag. Bis dann. Tschüss.